Wir machen heute Abend weiter im Lukas-Evangelium. Es ist mittlerweile 3 Wochen her, dass wir zusammen im Lukas-Evangelium waren. Und ich denke, wir haben uns ungefähr verdreifacht. An dem Abend waren wir nämlich eine ganz kleine Schar. Und heute Abend sind wir eine ganz ordentliche Gruppe. Schön, dass ihr hier seid. Wir haben uns mit bestimmten Zeichen in Lukas 21 beschäftigt. Praktisch fast das ganze Kapitel geht es um eine Endzeitrede, die Jesus gehalten hat. Und die ersten Zeichen, über die wir gesprochen haben, waren Zeichen, die auf die Zeit der Tempelzerstörung hinweisen. Da vielleicht erinnert ihr euch an das ein oder andere, werden wir auch dann gleich noch den einen oder anderen Vers lesen. Und gleichzeitig waren es Zeichen, die auf die Zeit des Endes hinweisen, auf die Zeit der Trübsal. Anfang von Lukas 21 hatten wir auch gesagt, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, zu erkennen, auf welche Zeit bezieht sich die Prophetie jetzt. Vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten ein oder zwei Bilder an der Wand, die ein Bergpanorama gezeigt haben, und aus der Sicht des Betrachters siehst du dann den ersten Gipfel, dahinter einen, der höher ist, dahinter einen, der nochmal höher ist, und du kannst aber nicht abschätzen, wie weit die verschiedenen Gipfel voneinander entfernt sind, ob da praktisch ein Massiv ist oder ob da noch ein Tal zwischen ist, ein tiefes Tal, ein breites Tal, ist dem Auge des Beobachters ist das geil, erschließt sich das nicht unbedingt. Und so ist es auch mit biblischer Prophetie, dass manche Prophetien man nicht genau festlegen kann, gehören die jetzt zu dieser Bergspitze oder gehören die zur nächsten Bergspitze oder vielleicht auch zu beiden, zu der einen mehr, zu der anderen weniger. Da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen. Und die Juden zum Beispiel, als Beispiel dafür, die konnten es nicht verstehen, dass der verheißene Messiaskönig leiden sollte und auch herrschen sollte. Und deswegen den leidenden Messias, den haben die gar nicht so angenommen, weil sie das eben nicht zusammenbringen konnten, dass da eine Bergspitze war, noch eine Bergspitze war und dass da aber eine Zeit zwischen lag, die sie nicht sehen konnten. Im Alten Testament wird die Zeit der Gemeinde ja gar nicht erwähnt. Da geht es ja praktisch nur um das Volk Israel. In Lukas Kapitel 21, da hatten wir einige Zeichen gelesen. Die Jünger hatten, Jesus hatte gesagt, der Tempel wird zerstört werden, kein Stein wird auf dem anderen gelassen werden. Die Jünger hatten gefragt, was sind denn die Zeichen dieser Zeit? Und dann hatte Jesus einige Zeichen erwähnt. Unter anderem hatte er Unruhen erwähnt und Verführung und Kriege. Und das alles hat sich 70 nach Christus bereits erfüllt. Und dann hatte Jesus weitergeredet über die Zeichen der Endzeit, über das, was kommen wird, und hatte praktisch zum Ausdruck gebracht, ja, die Zeichen, die der Tempelzerstörung vorausgehen, das sind Vorläufer, könnte man sagen, von den Zeichen, die das Ende der Welt andeuten werden. Da kamen nämlich dann Sachen wie Weltkriege oder Hungersnöte oder Erdbeben oder Seuchen, Verfolgung. Auch davon hatten wir gelesen. Und dann hatten wir gesagt, weil wir das alles heute beobachten können, diese Dinge, darum merken wir, dass das Wetterleuchten immer deutlicher wird. Und da merken wir dran, okay, wir bewegen uns in diese Richtung. Haben sehr viel darüber auch gesprochen, als wir sonntags in der Offenbarung unterwegs waren vor 2 Jahren. Gleichzeitig, möchte ich heute Abend auch nochmal wiederholen, gleichzeitig setzen wir natürlich kein Datum. Die Bibel setzt kein Datum, wir setzen kein Datum, wann was geschieht, und wollen uns einfach daran halten, was Matthäus schreibt. Die Rede, die wir heute Abend auch weiter durchnehmen, die wird auch von Matthäus und von Markus aufgeschrieben, da wird berichtet. Matthäus 28, Vers 8, Dies alles ist der Anfang der Wehen. Wir sehen also, die Wehen der Endzeit, die haben definitiv angefangen. Heute machen wir im Text weiter und ich möchte vorher noch mal beten. Treuer Herr, wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben, das uns auch ja, sowohl jetzt im Lukas-Evangelium wie auch in den verschiedenen Dingen, die wir in der Offenbarung oder jetzt auch in Daniel lesen und gelesen haben, dass uns dein Wort zeigt, Herr, dass deine Wiederkunft bevorsteht. Herr, und wir wollen ganz vernünftig leben, Herr, wir wollen so leben, dass du heute kommen kannst, selbst wenn es in deinem Plan noch eine Weile dauert. Herr, lass unsere Herzen bereit sein und lass uns nicht vergessen, Herr, dass wir in einer Zeit leben, in der das Wetterleuchten immer deutlicher wird. Und jetzt bitten wir, Herr, dass du auch heute Abend unsere Herzen öffnest und zu unseren Herzen redest. Amen. Biblische Prophetie ist ähnlich wie eine Glocke, von der ich las, wie eine Glocke für Robert Russell hieß der Mensch. Der war im sechsten Lebensjahr erblindet und meisterte sein Leben trotzdem und er konnte sogar auf dem Fluss rumrudern. Und zwar hat er das so gemacht, dass er eine Glocke als Bezugspunkt nahm. Der hat eine Autobiografie geschrieben und in dieser Autobiografie schreibt er, wie er diese Glocke am Ende vom Bootssteg befestigt hat und so programmiert hat, dass sie alle 30 Sekunden einen Ton von sich gab. Und an diesem Ton konnte er sich orientieren, konnte flussaufwärts, flussabwärts rudern. Und wenn es dann, wenn er dann nicht mehr wollte, dann wusste er, wohin er zurück musste. Und wenn die Glocke lauter wurde, dann wusste er, er kommt näher. Und hat er das Rudern gemeistert, aber hat durch solche Dinge sein Leben gemeistert. Und mit dieser Glocke fand er halt immer nach Hause. Und biblische Prophetie kann man vielleicht mit so einer Glocke vergleichen, die auch läutet, die uns Wegweisung gibt, die uns Orientierung gibt, wo wir ungefähr sind. Und je lauter es wird, umso mehr merken wir, okay, jetzt sind wir bald am Ziel, jetzt sind wir bald da, wo wir hinkommen wollen. Im Rest von Lukas 21, wir machen das Kapitel heute fertig, im Rest von Kapitel 21, da geht es um Zeichen, die auch mit der Zeit des Endes zu tun haben. Und es scheint, als ob Jesus einen generellen Überblick gibt, der sich auf verschiedene Zeitpunkte bezieht. Die Jünger damals, die konnten vorausschauen, aber konnten jetzt nicht unbedingt Punkte genau festlegen. Wir haben das Vorrecht, wir können zurückschauen, kennen die Geschichte, sowohl aus der Bibel als auch aus Geschichtsbüchern und können sagen, ja, da hat sich das erfüllt, da hat sich das erfüllt, wie das ja oft mit biblischer Prophetie ist. Da kann man nicht im Voraus sagen, das ist so und so, sondern wenn es geschieht, dann wird einem plötzlich klar, okay, das ist Erfüllung von dieser oder jener Prophetie. Die in den ersten Versen heute Abend, das sind die Verse Lukas 21, 20 bis 24, da scheint sich Jesus nochmal auf die nahe Zukunft zu beziehen, nämlich auf die Zerstörung des Tempels, 70 nach Christus. Lass uns die Verse lesen, Lukas 21, 20 bis 24. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann flieht auf die Berge, wer in Judäa ist und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr, und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt sind. Also Jesus prophezeit hier, dass Jerusalem belagert werden soll von Kriegsheeren. Und das begann ungefähr 35 Jahre nach seinem Tod, 68 nach Christus. Da war der Römer Titus, der Jerusalem begann zu belagern. Und Jesus warnt in diesen Versen, haben wir gerade gelesen, wer in der Stadt ist, wer in Jerusalem ist, der soll fliehen, soll aus der Stadt raus, und wer außerhalb der Stadt ist, der soll keinen Schutz suchen in der Stadt. Interessant ist, das war genau das Gegenteil von dem, was man damals tat. Man ging in die befestigten Städte, in die starken Städte, die starke Mauern hatten, und suchte dort Schutz vor dem Feind. Man floh vom Land in die befestigten Städte. Jesus hatte gesagt, das sollen sie genau nicht tun. Und interessanterweise, die Juden taten es doch, also die nicht an Jesus glaubten, die taten es doch, die taten das, was, die würden wahrscheinlich sagen, was der gesunde Menschenverstand ihnen sagte. Sie flohen in die befestigte Stadt mit den großen Mauern. Die Christen taten es nicht, die flohen aus der Stadt, die suchten keinen Schutz in der Stadt, sondern eben außerhalb und flohen hauptsächlich, heißt es, nach Pella in Jordanien. Und es waren wenige Christen, wenn überhaupt Christen, die durch die Belagerung und durch die Eroberung Jerusalems dann den Tod fanden. Es waren meistens eben Juden, die dieses Wort Jesu nicht beachtet hatten. Der Kirchenvater, den Namen habt ihr vielleicht schon gehört, Eusebius. Eusebius war ein Kirchenvater, so wird er genannt, und auch ein Historiker, der sehr viele historische Sachen aufgeschrieben hat. Und der schreibt, dass Christen als Antwort auf ein, Zitat, ein durch Offenbarung gegebenes Orakel nach Pella flohen. Das werden die Worte Jesu aus Lukas 21,21 gewesen sein. Wenn Jerusalem belagert ist, fliehe aus der Stadt, wer kann, geht nicht in die Stadt rein. Die Christen haben sich dazu angehalten, weil sie die Worte Jesu kannten. Und von daher war es für die Christen gut, dass sie dieses Wort hatten und sich dazu angehalten haben. Jesus bezeichnet diese Zeit als Tage der Rache. Wenn wir im Alten Testament unterwegs sind, dann werden wir feststellen, dass etliche Propheten im Alten Testament diese Zeit auch als Tage oder ja als Tage der Rache oder Tage der Vergeltung bezeichnen. Die Tage, wenn Gott Israel heimsucht, weil sie ihn verlassen haben, werden auch Tage der Rache genannt. Und wenn man in 5. Mose 28 liest, da sind 5. Mose sind vielfach die Rede des Mose, wo er nochmal zusammenfasst, was er dem Volk zu sagen hat. Ist kurz vor seinem Tod. Und Kapitel 28 ist eins der bekanntesten Kapitel, Fluch und Segen. Da sagt Mose noch einmal im Auftrag Gottes: Wenn ihr euch an dieses offenbarte Gesetz haltet, dann werdet ihr leben. Dann wird Gott euch segnen, ihr werdet nicht krank sein, ihr werdet ernten, ihr werdet eure Feinde besiegen. Gott wird euch in allem segnen. Wenn ihr euch nicht an dieses Gesetz haltet, dann kommen alle möglichen Katastrophen über euch. Und die werden dann beim Namen genannt. Tatsächlich ist der Teil über den Fluch länger, wesentlich länger als der Teil über den Segen. Hier, was da in 5. Mose 28 geschrieben steht, sagen einige, hat sich ganz vieles von erfüllt, als Jerusalem belagert wurde für eine ganze Weile und als es dann dem Erdboden gleichgemacht wurde. Vers, dass sich diese Aussagen Jesu schwerpunktmäßig nicht auf die entfernte Zukunft, also auch für uns noch Zukunft beziehen, sondern auf die Zeit 70 nach Christus, wo Jerusalem zerstört wurde, geht unter anderem auch daraus hervor, dass er sagt, es wird große Not im Land sein über dieses Volk. Also es geht um Israel. Es geht nicht darum, es wird eine große Not im Land sein über die Christen, die verfolgt werden, oder über alle Gläubigen, sondern über dieses Volk. In Vers 24, da sagt Jesus, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes. Und es hat sich erfüllt. Als die Römer 70 nach Christus Jerusalem platt gemacht haben, da heißt es, da war kein einziger Jude in der Stadt mehr am Leben. 1,1 Millionen Juden wurden umgebracht. Die Römer hatten offensichtlich wirklich die Nase voll. Und gut, wir wissen vom Alten Testament her schon, dass Israel ein rebellisches Volk war. Die hatten den Ruf weg. Und ja, da haben die Römer wahrscheinlich gesagt, so, jetzt ist Schluss. Und 1,1 Millionen Juden wurden getötet. Nochmal Vers 24, sie werden gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Auch das hat sich erfüllt. Historiker sagen, 97.000 Juden wurden gefangen genommen, wurden weggeführt. Und seit der Zeit, seit 70 nach Christus, hat Israel aufgehört, als Staat zu existieren, als Nation zu existieren. In alle Welt zerstreut, genauso wie Gott es gesagt hatte, 70 nach Christus, da gab es keine Nation Israel mehr, so wie es die heute gibt, wo man als Volk zusammen in einem Land lebt. Und dann sagt Jesus, auch noch in Vers 24, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt sind. Und auch das hat sich erfüllt, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Wann ist denn die Zeit der Heiden erfüllt? Die Zeit der Heiden ist dann erfüllt, wenn die Gemeinde Jesu, wir haben da eine Offenbarung drüber durchgenommen, wenn die Gemeinde Jesu zum Herrn entrückt ist, wenn wir nicht mehr da sein werden. Im Alten Testament hat Gott durch Israel gearbeitet. Israel, kann man sagen, war Gottes Handwerkszeug, durch das er die Welt erreichen wollte, durch das er sich bekannt machen wollte, er sich verherrlichen wollte. Aber Israel war halsstarrig, hat nie gewollt. Dann kam Jesus und Gott hat Israel zunächst mal, er hat sie nicht verworfen, er hat sie abgestellt, er hat sie auf Seite gestellt und hat die Gemeinde herausgerufen. Seit Pfingsten wurde die Gemeinde geboren, da sind wir heute. Und heute sind wir das Hauptinstrument, durch das Gott arbeitet. Er schickt uns in alle Welt zu den Nationen. Er möchte sich durch uns verherrlichen. Und wenn wir entrückt sind und beim Herrn sind, dann fangen die letzten 7 Jahre der Trübsal an. Und dann wird Gott wieder ganz gezielt durch Israel sich verherrlichen und durch Israel wirken. Dann ist die Zeit der Heiden erfüllt. Und solange wird Jerusalem nicht mehr unbedingt das sein, was Gott für Jerusalem gedacht hatte. Gut, denken wir an den Panoramablick, was Prophetie angeht. Verse 20 bis 24 beschreiben offensichtlich dieses Ereignis, was kurz bevorstand, den Sieg über Jerusalem. Und jetzt geht als nächstes der Blick des Betrachters mal wieder darüber hinaus, zum nächsten Berggipfel. Das Tal zwischen 70 nach Christus und dem nächsten Berggipfel, das konnten die Jünger gar nicht so erkennen. Wir können das heute besser erkennen, weil wir zurückblicken, nicht nur nach vorne, sondern auch zurück. Und Jesus redet jetzt über eine Zeit, die auch für uns noch Zukunft ist. Wir lesen die Verse 25 bis 28. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Hier fängt Jesus an zu sprechen über Zeichen, die an Sonne und Mond und Sternen geschehen sollen. Und die von der Angst der Heidenvölker und so weiter. Man könnte meinen, wir wären wieder im Buch der Offenbarung, da haben wir nämlich auch davon gelesen, lesen wir auch gleich noch. Aber auch im Alten Testament werden diese Worte Jesu schon durch den Propheten Joel gesagt. Da heißt es in Joel 3, Vers 3 und 4, und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen, die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Also auch der Joel hat schon angedeutet, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn, der Gerichtstag des Herrn kommt, wird es Zeichen geben an Sonne, Mond, an Sternen im Universum. Und das ist ja das, was der Herr hier auch seinen Jüngern gesagt hat. In der Offenbarung, wo zukünftig das sechste Siegel, das Gerichtssiegel, geöffnet wird, in der Offenbarung haben wir sieben Siegel, sieben Posaunen und sieben Schalen. Und es handelt sich dabei immer um verschiedene Gerichte, die an Heftigkeit zunehmen. Und das sechste Siegel, da heißt es in Offenbarung 6, Vers 12, und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härender Sack, und der Mond wurde wie Blut. Also auch da ist ja klar, das sind Sachen, die sich auf die Trübsalzeit beziehen. Auch da wird über die Zeichen am Himmel, Sonne, Mond und Sterne gesprochen. Und daher wissen wir auch, wo wir die Worte Jesu einordnen müssen. Das betrifft nicht die Zeit 70 nach Christus. Das betrifft die Zeit, die auch für uns noch Zukunft ist, die wir nicht miterleben werden, weil wir dann beim Herrn sind, aber die in die Zeit der Trübsal fallen. Jesus redet von Zeichen am Himmel, er redet von Angst auf Erden. Vielleicht erinnert ihr euch, in der Offenbarung haben wir gelesen, die Leute haben eine furchtbare Angst, die schreien, dass die Berge über sie fallen sollen. Sie suchen den Tod, aber sie können nicht sterben, sie finden ihn nicht. Ratlosigkeit auf der Welt. Da könnte man manchmal meinen, da wären wir schon mittendrin. Wenn man in der heutigen Zeit rumguckt, es ist egal, wo man hinguckt, in welche Himmelsrichtung man guckt. Das, was man sieht, ist viel, viel, viel Ratlosigkeit. Natürlich machen die Menschen, als hätten sie die Antworten, aber die haben sie offensichtlich nicht. Und die Ohnmacht des Menschen, davon redet Jesus auch hier, von der Ohnmacht des Menschen. Und in der dunkelsten Stunde, wenn die Angst auf der Erde, die Angst der Menschen den Höhepunkt erreicht, wenn die Sonne ihre Leuchtkraft verliert, wenn, wie in der Offenbarung steht, ich weiß nicht, ob es da heißt Himmelskörper oder ob es da heißt Sterne, vom Himmel fallen werden, wenn es wirklich dramatisch ist, dann sagt Jesus in Vers 27, dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn ich die Verse lese, dann muss ich unweigerlich an Bücher denken, die ich letztes Jahr gelesen habe. Die in Deutsch heißen sie Finale, sind 13 Bände über in Romanform über das Ende der Erde, auf der Bibel gegründet. Im Englischen heißen sie Left Behind, genau. Und da wird da sehr, sehr eindrücklich beschrieben, wie das aussehen kann. Wie gesagt, es ist ein Roman, aber wie das aussehen kann. Dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen. In der höchsten Not werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen. Und die meisten werden ihn als Richter kommen sehen. das Volk Israel und die Gläubigen, die in der Trübsalzeit zum Glauben kommen, die werden ihn als Erlöser, als Retter kommen sehen. Die anderen werden ihn als Richter kommen sehen, in großer Kraft und Herrlichkeit. Auch die Aussage ist keine Einzelaussage in der Bibel, sondern der Prophet Sacharja hat das bereits in Kapitel 12, Vers 10 gesagt. Da heißt es: Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Also ist ja, haben wir ja eben gesagt, in dieser Zeit wird Gott wieder ganz besonders sich Israel zuwenden. Jetzt kommt's: Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um einen eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Das ist doch eine perfekte Parallelstelle zu dem, was Jesus sagt in Vers 27. Dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und Sacharja lässt Jesus hier im Alten Testament sagen: Sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Dann wird Israel zum Glauben kommen. Im Römerbrief lesen wir davon, dass dann Israel als ganzes Volk, ob da jetzt jede einzelne Person mit gemeint ist, da kann man drüber debattieren, aber dass Israel als ganzes Volk zum Glauben an Jesus kommen wird. Sie werden ihn sehen, den sie durchstochen haben, den sie gekreuzigt haben und werden um ihn klagen. Und in diesen letzten Tagen auf der Erde, dann wird Israel auch zu dieser Erkenntnis kommen. Und wenn das alles beginnt, Jesus sagt, wenn das alles beginnt, ob das jetzt die Zerstörung Jerusalems war, 70 nach Christus, oder ob das für uns heute die Zunahme der Sachen ist, Erdbeben und Weltkriege und Unruhen und Pest, Seuchen und so weiter, oder ob es sich auf die Trübsalzeit bezieht, die wir nicht mehr miterleben werden, die Höhepunkte der Katastrophe. Für jede Generation gelten die Worte Jesu, die er hier in Vers 28 sagt: Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Wenn dies anfängt zu geschehen. Und also, ich gehöre zu denen, die sagen, ich weiß nicht, ob ich die Wiederkunft Jesu noch miterlebe. Kann sein, aber das haben Leute vor 100 Jahren auch gesagt. Trotzdem kann es sein, aber ich glaube, dass ich in dieser Zeit lebe, dass wir in dieser Zeit leben, wenn dies anfängt zu geschehen. Und dann sagt er, wenn es so ist, richtet euch auf, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Wir sehen die Zunahme der Zeichen. Wir leben mittendrin in einer Welt, die ratlos ist, die sich verändert. Aber, und da habe ich, glaube ich, auch schon oft gesagt, wir als Christen, du und ich, wir warten nicht auf den Weltuntergang. Wir warten nicht auf den Antichristen. Wir warten nicht auf das nächste große Erdbeben oder auf die nächste große Seuche. Die Zeitungen schreiben ja davon. Die schreiben von möglichen Weltkriegen, die schreiben von irgendwo, wo wieder ein Affe ausgebrochen ist oder so, wo sich neue Viren entwickeln und so weiter. Die warten ja fast da drauf. Du und ich, wir warten nicht da drauf. Wir warten auf was ganz anderes. Wir warten nicht auf eine neue Schreckensmeldung morgen in der Siegener Zeitung. Wir warten auf jemand, wir warten auf Jesus. Das ist da, wo wir hinschauen und wo wir drauf warten. Und dann heißt es hier: Richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Also man kann sagen, mit einem mutigen Blick, mit einem festen Blick, richtet auf eure Häupter. Wir können aufrecht gehen. Wir müssen nicht uns runterdrücken lassen von allen möglichen Dingen, sondern wir sind aufgerichteten Hauptes, weil wir eben auf Jesus warten, auf was Positives warten. Für uns ist das nächste Ereignis, auf das wir warten, was das Beste, was uns im Leben begegnen wird. Wir warten auf Jesus. Und um das zu unterstreichen, beendet Jesus hier das Endzeitkapitel mit den Versen 29 bis 38, die wollen wir noch lesen. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Er war aber tagsüber, also Jesus, war aber tagsüber im Tempel und lehrte, bei Nacht aber ging er hinaus und übernachtete an dem Berg, welcher Ölberg heißt. Und alles Volk kam früh zu ihm in den Tempel, um ihn zu hören. Jesus sagt hier, seht auf den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. Und ich denke, jetzt im Frühjahr können wir das gut nachempfinden. Wir sehen, wie draußen alles blüht und knospt, wie alles schießt und ausschlägt und bunt wird. Und da sagt Jesus, wenn das passiert, dann sind wir ganz kurz davor. Und hier ist die Rede vom Feigenbaum. Der Feigenbaum ist im Alten Testament oft ein Bild für Israel. Was Jesus hier also sagt, ist, wenn ihr seht, dass Israel blüht und knospt, dass Israel wieder lebendig wird, so sagt er, wenn der Feigenbaum wieder lebendig wird und beginnt zu blühen, dann wisst ihr, dass das Reich Gottes wirklich nahe ist. Wenn wir wissen, der Feigenbaum ist ein Bild für Israel, dann macht das schon ordentlich Sinn. Wann hat der Feigenbaum begonnen zu blühen? 1948. Als plötzlich sie von überall zurückkamen in ihr Land, als mit Unterstützung der UNO Israel wieder als Staat ausgerufen worden ist und ihnen Grenzen gegeben wurden, nach 2000 Jahren, muss man sich mal vorstellen, da war eine Nation 2000 Jahre nicht mehr als Nation existent, und dann nach 2000 Jahren kommen die plötzlich wieder in ihrem Land original zusammen und werden wieder zu einer Nation. Der Feigenbaum beginnt zu blühen. Und dann sagt Jesus, wenn das geschieht, bleib wach. Jetzt ist es soweit. Dann sagt Jesus einen interessanten Satz, den viele, ja, wo sich viele, viele Gedanken gemacht haben, was bedeutet das? Er sagt nämlich, denn dieses Geschlecht wird nicht vergehen, also der Feigenbaum beginnt zu blühen, und dann sagt er, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Ich kann mich an Bücher erinnern, die ich als Jugendlicher gelesen habe, wo eine Erklärung war, also dieses Geschlecht oder diese Generation, die miterlebt hat, dass Israel neu gegründet wurde, also die Generation, die 1948 miterlebt hat, dass Israel gegründet wurde, das ist die Generation, die miterleben wird, dass Jesus wiederkommt. Waren etliche, die diese Auffassung übernommen haben. Ja, eine Generation, dann hat man natürlich gesagt, okay, was ist eine biblische Generation? Und ich weiß, ich habe gelesen, 40 Jahre, sagen wir mal 50 Jahre, dann hätte Jesus bis 1998 wiederkommen müssen. Ist er aber nicht. Gut, es gibt verschiedene Erklärungen, was Jesus wohl gemeint hat, wenn er sagt, wenn der Feigenbaum beginnt zu blühen, wenn Israel wieder zu neuem Leben erwacht, dann stehen wir kurz davor, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Geschlecht kann auch Generation heißen, kann auch Nation heißen. Wenn die Bibel dieses Wort für, was hier übersetzt ist mit Geschlecht oder Generation, übersetzt, dann kann man es auch mit Nation übersetzen. Und Jesus kann also sehr wohl gemeint haben, diese Nation, Israel als Nation, wird nicht vergehen. Sie sind zusammengekommen und sie werden nicht wieder vergehen, bis alles geschehen ist. Also das ist eine durchaus akzeptable Auslegung, ohne dass man jetzt sich mit einem Datum beschäftigen müsste. Und das ist ja auch das, was die Bibel sowieso lehrt. Israel als Volk Gottes wird nicht untergehen. Israel als Nation wird nicht untergehen. Ich habe mal irgendwo eine Liste gesehen, dass Israel praktisch seit es als Nation, sie als Nation gab, im Alten Testament bis in unsere Zeit immer im Kampf stand, immer angegriffen wurde, immer hat man versucht, Israel auszulöschen und immer hat Gott seine Hand drüber gehalten. Also war interessant, durch die Jahrtausende hindurch immer wieder aufgezeigt, wie und durch wen man versucht hat, die Juden zu vernichten. Und Gottes Volk wird nicht untergehen. Werden sie gestraft werden? Ja, da wo sie Gott ungehorsam werden, da werden sie auch gestraft werden. Und werden sie in alle Welt zerstreut werden? Ja, das haben wir selbst gesehen. Also wir jetzt nicht unbedingt, aber die Generationen vor uns. Aber werden sie untergehen? Nein, niemals. Da hat Gott sich für verbürgt. Himmel und Erde, sagt Jesus, werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So, soweit Lukas 21. Wir haben verschiedene Berggipfel uns angeschaut. Wir haben uns den ersten niedrigen angeschaut, 70 nach Christus. Wir haben uns den zweiten angeschaut, der mehr so unsere Zeit ist, wo das Wetterleuchten zunimmt. Wir haben den letzten, den höchsten uns angeschaut, wo es um die Trübsalzeit ging. Wir haben das Vorrecht und wir haben auch das, würde sagen, Vorrecht und das Abenteuer, dass wir auch zurückblicken können und blicken können und sagen können, oh, das und das und das hat sich dann und dann erfüllt, können wir im Rückblick sehen. Und das stärkt natürlich auch unseren Glauben, wenn wir sagen, das sind Prophetien, die alten Propheten gemacht haben, die Jesus gemacht haben und die sich erfüllt haben. Und wir können heute deutliches Häkchen dahinter machen und können sagen, ja, es hat sich tatsächlich erfüllt. Jesus sagt in Vers 36, darum wacht jederzeit, seid bereit. Und immer wieder sagt er uns, fürchtet euch nicht. Seid in freudiger Erwartung. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann blickt auf Jesus. Und das ist, finde ich, eine beruhigende Sache, die er uns sagt. Blickt auf Jesus. Damit sind wir im Lukas-Evangelium zumindest fertig mit den Endzeitreden Jesu. In Daniel sind wir ja noch mittendrin, aber im Lukas-Evangelium sind wir fertig. Und jetzt kommen die Kapitel, die wir eigentlich letzten Monat hätten durchnehmen müssen, nämlich die Leidenszeit Jesu, Kapitel 22 und 23 und dann die Auferstehung. Damit werden wir dann in den nächsten Wochen das Lukas-Evangelium abschließen. Vielleicht beten noch zwei oder drei mit uns und dann gehen wir in eine Zeit der Anbetung. Wer betet mit uns?
Sozusagen aufrichten können und deine Wiederkunft erwarten oder überhaupt dich erwarten oder die Ewigkeit mit dir erwarten können und dass du uns Vertrauen in dich geschenkt hast und somit auch Kraft zum Leben.
Jesus, und hab Dank, dass wir uns nicht, dass wir nicht auf die nächste Katastrophe warten oder auf die nächste Pest oder auf den nächsten Krieg. Herr, auch wenn all diese Dinge kommen können, aber dass wir auf dich warten, Herr, dass wir auf etwas Gutes warten, dass wir uns darauf freuen dürfen. Herr, und dass mitten in den Katastrophen, durch die diese Welt geht, dass wir diesen Blick nach oben haben und sagen, wir warten auf Jesus. Und da, wenn deine Stunde gekommen ist, uns zu holen, Herr, dann wirst du da sein. Wir danken dir, dass uns das auch Frieden gibt hier in dieser Welt, in so einer unruhigen Welt. Wir bitten dich, Herr, hilf du uns, dass wir ein Zeugnis sein können, auch für die vielen, die mit Angst leben und die keine Hoffnung haben. Herr, jetzt möchten wir dich bitten, dass du auch diese Zeit der Anbetung jetzt in deine Hände nimmst, Herr. Lass du dir unseren Lobpreis gefallen. Amen.
Ralf, ich muss mal gerade fangen. Ist er zu laut? Ich muss gerade mal ausprobieren.